Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander und persönlich aus Bern. Meine Gäste möchte ich euch vorstellen. Sie beschäftigen sich beide auf ihre Art mit der Mundart und hören genau zu, was man wie sagt. Der eine Gast macht das zu Forschungszwecken, der andere für seine Theaterstücke, wo er nachher aus solchem Material schreibt. Also ihr könnt euch vorstellen, wie enorm frei ich im Moment kann reden kann, wenn ich weiss, dass sie beide so genau zuhören. Das eine ist Helene Christen, sie ist Professorin für germanistische Linguistik an der Uni Freiburg. Frau Christen lebt mit ihrem Mann in Luzern und der andere Gast ist der Guy Kneta, Autor und Dramatiker. Er schreibt für die Bühne. Der Guy Kneta lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Basel. Herzlich willkommen. Frau Christen, jetzt habe ich vielleicht knapp eine Minute nicht einmal geredet. Gehört ihr jetzt an meiner Sprache bereits schon etwas raus?
Ja, das reicht, glaube ich, schon. Also wir sehen da der andere gehört. Also ich höre, woher sie ungefähr kommen. Mhm. Also es ist jetzt an ihrem Reden, natürlich Bern ist einmal klar, aber Bern ist ein grosser Kanton. Und wie sie reden, ist klar, sie kommen nicht aus dem Berner Oberland und aus dem Seeland auch nicht. Es ist etwas zwischendrin. Und ich denke, wenn ich jetzt noch etwas länger zuhöre, dann geht es vielleicht noch etwas präziser.
Und könntet ihr da etwas über meinen Bildungsstand zum Beispiel sagen? Oder aus was für einer Familie dass ich komme? Oder was für einen Charakter dass ich habe?
Oh, der Charakter ist schwierig. Aber der Bildungsstand, wenn Sie natürlich Bildungsstand sagen, das Wort brauche ich.
Dann habe ich mich schon entlarvt.
Das ist absolut entlarvend.
Aber ich könnte auch bluffen.
Ja, das könnten Sie natürlich schon. Aber auch der, wenn man etwas länger hört, vielleicht könnte man es dann aufdecken, den Bluff.
Geht nicht, wenn ihr jetzt der Frau Christen zuhört. Ich habe schon vorhin gesehen, ihr habt schon Notizen gemacht. Gibt es jetzt schon Material für eine Szene? Das gäbe schon Anlass für eine kleine Szene, was sie jetzt gesagt hat.
Nein, aber so Themen haben natürlich schon viel damit zu tun mit dem, was man macht. Also eben gerade der Bildungsstand ist jetzt erstaunlich, dass in der Schweizer Mundart dann eben das nicht so ausgeprägt ist. Also dass man eben nicht sagt, also es gibt natürlich eben die kleinen Unterschiede, aber das ist etwas Fliessendes, also es gibt nicht den Wechsel in eine Bildungssprache und in eine gesprochene Sprache, wo der Pöbel redet, sondern es ist ganz verbunden. Und das ist, finde ich, selber sehr interessant an diesen Mundarten. Was sie gesagt hat vorhin zu den unterschiedlichen Mundarten oder Dialekten in der Schweiz, das ist für mich mehr eine Frage vom Sound. Das ist etwas, was ich einfach vom Sound her gerne zulassen und schaue, also woher das geht. Was auch viel mit, wenn ich mit Schauspielerinnen und Schauspielern arbeite, ich schreibe fast alles auf Berndeutsch und tue es nachher mit ihnen ihre Mundarten übersetzen. Und das passiert häufig zusammen. Und das ist interessant, wie sich Sachen verschärfen oder zuspitzen oder verändern, durch das, dass man es einfach in eine andere Mundart eben überträgt. Und da sind alle Mundarten offen dafür. Also dass deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die in der Schweiz leben, wie wir es jetzt gerade machen, eine Mundart redet, wie er als Deutscher, der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, nachher eine Mundart redet. Also irgendeine persönliche Fantasiemundart, die er sich gebaut hat.
Das ist auch etwas, das dich auch fest damit beschäftigt, die verschiedenen Mundarten in der Schweiz.
Also das ist ein Thema, ja, welche Vielfalt es überhaupt gibt. Aber das andere Thema, das Herr Kneta ganz am Anfang angeschnitten hat, finde ich natürlich auch etwas Faszinierendes. Dass wir in der Schweiz eben nicht ins Hochdeutsche wechseln oder dass es nicht eine bestimmte soziale Schicht gibt, die in bestimmten Situationen nachher ins Hochdeutsch wechseln, sondern dass wir wirklich einfach alle im Dialekt bleiben. Aber dort drinnen hört man natürlich schon, eben, woher also jemand kommt, jetzt nicht nur im Sinn von einem Ort, sondern auch zu was für eine soziale Gruppe oder zu was für einer Szene jemand gehört. Mhm. Und das finde ich, das ist etwas Besonderes, das hört eigentlich schon an den Landesgrenzen auf, dort hat man ein anderes Verhältnis zum Hochdeutschen und zu den Dialekten.
Aber früher, wenn man so alte Sendungen hört, zum Beispiel, also so aus den 50er, auch noch 60er Jahren, oder Ein anderes Beispiel, wenn man so alte persönlich aus den 70er Jahren hört, fällt es auf, dass so Amtspersonen plötzlich ins Hochdeutsch wechseln, wenn es ganz wichtig wird, dass sie einfach Hochdeutsch reden.
Also das ist eigentlich etwas, was wir alle machen. Wir haben das Hochdeutsche wie eine Art noch, das haben wir so im Köcher. Und wir können zum Beispiel, wenn wir etwas wollen, wie rausheben oder betonen, dann tun wir häufig, ohne dass wir uns das wirklich bewusst sind, tun wir dann so für ein ganz kleines Stück tun wir ins Hochdeutsche wechseln. Eben manchmal zum Sagen, das ist jetzt wichtig. Oder man braucht es auch zum Beispiel zum Betonen, das ist jetzt quasi, es hat etwas mit Schriftlichkeit zu tun. Es wirkt ja dann so wie zitiert. Und das ist, durch das, was wir im Dialekt reden, eigentlich, ist das wie ein Mittel, wo wir haben, also die Standardsprache wird zu einem Mittel, wo wir können brauchen, um ganz bestimmte Teile vom Reden rauszuheben.
Jetzt haben Sie mich schon Wunder, Guy Kneta, was ihr immer aufschreibt.
Jetzt habe ich zwei Gedanken, die ich gerne über da anknüpfen würde. Also was ja passiert bei gesprochener Sprache, das, das hat ja sehr viel mit Masken zu tun oder mit Verstellungen. Und das habe ich vorhin müssen denken, dass es in Sprache gibt, es gibt auch so Sperrungen, es gibt so Sachen, wo man wieder rein nimmt, weil man sich eben versteckt oder weil man sich besonders deutlich will zeigen. Dass, also, und das andere ist eben auch das mit dem Zitat, wo mir durch den Kopf gegangen ist. Ich bin im Moment dran, also für ein Stück, das ich schreibe, für das Theater Neumarkt, das im Herbst Premiere hat, zur Eröffnung, also von dieser neuen Neumarktleitung. Und dort befasse ich mich im Moment mit dem Kalten Krieg in der Schweiz. Und da höre ich jetzt viel Reden an. Viel natürlich im Zusammenhang mit dem Fischieren, also wo man einfach weiss, es gibt eine Gesellschaft, wo eigentlich ein relativ ausgeprägtes Beluschungssystem gibt. Und dann schaut man die Sendungen heute an, wie sie da sind gesessen und gesagt haben, nein, das gibt es nicht. Und wenn man denen zulässt, was dort sprachlich passiert, weil dass es das gegeben hat, das wissen wir heute. Und das ist auch nicht mehr spektakulär, aber es ist doch interessant zu schauen, was nur sprachlich passiert, wenn Leute lügen. Einfach, das ist
wieso?
Ganz...
Was passiert sprachlich?
Man merkt manchmal, wie es Stocker gibt oder wie es eben gar keine Stocker gibt. Oder man merkt, wie es ein bisschen überspannt wird, dass es ein bisschen zu hoch wird, ein bisschen zu pathetisch oder so, einfach so Verstellungen. Also wie man von einer Körperspannung her gibt es eine Art eine Verspannung in der Sprache, wo man wie wahrscheinlich, wenn man, wo man eigentlich nur über die Analyse von Sprache oder fast wie das kann abtasten und kann sagen, aber da ist irgendwo eine Verspannung drin, da stimmt etwas nicht, da bewegt ihr nicht falsch. Oder da ist
Guy Kneta, wenn ihr ein Theaterstück schreibt, aber wenn ihr jetzt das vorhin gesagt habt für das Neue Markttheater im Herbst, also im neuen Jahr, ihr habt selber drei Kinder, wie kommt ihr zum Schreiben? Wie kommt ihr zum Schreiben?
Ja, durch Zeiten natürlich, wo wir einteilen, die ich mir nehme. Und das sind gut, wenn das möglichst lange Zeiten sind und wenn es möglichst durchgehende Zeiten sind.
Gut, jetzt habt ihr kleinere Kinder, dann bringt ihr das Kleinste in den Kindergarten oder in die Krippe oder ich weiß nicht woher. Und dann geht ihr heim und dort vom 9 Uhr bis um 11:30 Uhr schreiben.
Ja, so. Ja.
Das geht?
Ja, man muss es irgendwie so machen. Anders geht es gar nicht. Aber zwischendurch gehe ich eben auch eine Woche fort und dann bin ich einfach eine Woche durchgehend im Berner Oberland und ich kann dann selber Zeiten bestimmen, wenn ich was mache. Also, und gerade für längere Sachen ist das natürlich eben schwierig, zwischen 9 und halb 12 überhaupt reinzukommen und zu merken, was jetzt eigentlich das Thema ist, an was man dran ist. Also das kann man vielleicht so zum Entwerfen, ist das gut. Oder manchmal für eine Geschichte, so kleine Sachen kann man so mal anfangen. Aber für richtig dran zu bleiben, ist eben so wochenweise oder zwei Wochen, ist sicher besser.
Und wie schreibt ihr? Von Hand?
Nein, ich schreibe nur mit dem Computer. Für mich ist der Computer... Also ich früher habe ich Film von Hand geschrieben, bin nachher auf die Schreibmaschine übergegangen, habe mit der Schreibmaschine geformt und habe dort wie eine, also für mich ist der Computer eigentlich eine Art Synthese von beiden. Und vom Computer kann ich wie vorher mit der Maschine gestalten oder ich kann formen und ich kann gleichzeitig aber frei schreiben, wenn ich es von Hand fast nicht können. Also es ist, ich bin fast schneller auf dem Computer.
Jetzt weiss ich von euch, dass ihr euren Text immer und immer und immer wieder abschreibt.
Ja, das ist eine Methode, die sich ergeben hat, eben durch das zuerst von Hand schreiben und nachher mit der Schreibmaschine. Nachher war dann so der Ehrgeiz, dass man mal eine Schreibmaschine-Seite schreiben kann, ohne immer wieder mit Tippex reinzugehen. Also habe ich es immer wieder abgeschrieben. Und das habe ich jetzt auf den Computer übertragen. Also ich tue ganz selten etwas reinflicken oder löschen, sondern ich tue eigentlich immer die Seite nehmen und praktisch aus dem Kopf einfach wieder schreiben. Und nachher von Hand wieder korrigieren, nebenan legen und wieder abschreiben. Und das über lange Zeit. Und durch das formt sich etwas, durch das ergibt sich ein Rhythmus, durch das gibt es einen Begriff, was überhaupt in so einem Text drin steckt. Das weiß man ja manchmal gar nicht, was eigentlich das Thema ist, wo man da dran ist. Man weiß, etwas fasziniert einem, etwas ist man dran. Aber was der Kern ist oder was das Thema ist oder wo das her will, dass das eine eigene Form bekommt, das erfahrt man nur, indem man sich immer wieder wirklich mit jedem Buchstaben einzeln befasst.
Aber das kann sein, also wenn ich hier eine Seite auftue, ich habe zum Beispiel ein Buch, das mit im Giet draussen. zum Beispiel. Also wenn ich da eine Seite aufklappe und dann schaue ich eine Seite an, die hat er vielleicht 20 Mal abgeschrieben.
Mehr als 20 Mal, die habe ich. Ja, wirklich mehr als 20 Mal, die habe ich vielleicht 50 Mal abgeschrieben. Und also gelesen, ich habe so auf Lesungen gelesen und dann immer während dem Lesen korrigiere ich auch wieder. Und nachher nehme ich es wieder zurück und schreibe es wieder ab. Also das ist wirklich bis der Zustand erreicht, ist wie im Buch, wo ich dann finde, da kann ich nichts mehr ändern. Wenn ich jetzt nochmal drüber gehe, ändert sich nichts mehr. Das ist sehr, sehr spät. Das ist wirklich.
Ihr schreit manchmal eure Texte.
Das hat auch mit dem, ja, mit dem, das ist, es ist, für mich ist das Musik, also für mich ist das eigentlich eine Partitur. Also für mich geht es darum, das ja, laut und rhythmisch vorzutragen und darum tue ich es relativ laut lesen, für mich schon laut innerlich lesen, bis man weiss, wie die Sprache funktioniert.
Wenn ihr habt jetzt so zugelassen, Frau Christen, ihr müsst ja viel schreiben als Professorin, seit ihr unendliche Arbeit an Artikeln für irgendwelche Publikationen. Wenn ihr jetzt das gehört.
Das ist mir nicht ganz unvertraut, was der Kneta sagt. Also, eben, ich muss tatsächlich viel schreiben, das sind aber eher natürlich Fachartikel und dort hat niemand den Anspruch, dass die noch eine schöne Melodie haben. Aber mir geht es nachher tatsächlich auch beim Text ausschaffen, geht es mir nachher auch darum, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Sätze sind rund und ich lasse Texte dann meistens auch so noch ein bisschen abhängen. Und dann lesen sie wieder durch und dann kommt es doch und dann halt doch an eine andere Stelle, wie ich finde, mal, die passt es besser her. Also, das ist auch etwas, was ich mache. Natürlich nicht immer so einem Mass, wie sie das jetzt machen. Die Texte haben auch einen anderen Zweck. Die sind ja nicht, die hat nicht einen ästhetischen Sinn, sondern da geht es eigentlich um anderes. Aber ich kenne das, dass man, eine runde Sache machen, jetzt eben auch sprachlich.
Einfach, was mich bei euch beiden erstaunt ist, aber wenn ihr so manchmal über eure Texte nochmal drüber geht und daran arbeitet, das hat man doch einfach mal genug.
Nein, das ist bei mir absolut nicht so. Ich tue sogar in der Endphase, dann hat man ja das, was man jetzt eigentlich, oder wo ich schreiben will, das ist auf dem Blatt und ich weiss, was rausgekommen ist. Und nachher das einfach noch so zweckbützeln. Das mache ich gern. Mal, das stört mich gar nicht.
Also wenn ich von etwas genug habe, das ist ein schlechter Text, dann muss ich ihn weglegen. Das ist etwas, das mich nicht mehr beschäftigt. Oder er ist schon so weit zurück, dass ich ihn geschrieben habe in einer Schlussfassung, wo ich wie denke, ja, das, aber ich habe ihn dann zu einem Punkt gebracht, ich habe ihn dann fertig gemacht und das hat dann auch gestimmt.
Lass doch mal einen vor, der hat das Büchlein, das ganz abgegriffen ist. Es ist immer etwas schwierig, am Radio etwas vorzulesen, dass es nicht die ganze Stunde geht, aber etwas Kürzeres, wo ihr vielleicht genau angekreuzt habt. Wie heisst
es? Zuerst mal. Es war extra zu Nepal, der Scherlu. Hat er extra zwei Wochen Ferien genommen, hergeflogen, um einen bekannten Schaman für eine Rückführung zu machen, für herauszufinden, wer er vorher war in einem früheren Leben, können Rückschlüsse zu ziehen in Bezug auf sein heutiges Leben. Aber der Schaman hat ihm gesagt, er sei nichts. Ein früheres Leben in dem Sinn gäbe es für ihn nicht. Er sei das erste Mal auf dieser Welt. Früher sei er vielleicht eine Art Nebel, der über den Sümpf hange. Happige Cherlu gesagt, wenn du mit einem sättigen Bericht von Nepal kommst, zwei Wochen Ferien, Hotel und alles, das musst du zuerst mal verkraften, das steckst du nicht einfach weg.
Wie kommt man auf so etwas?
Also der Text, also fertig, die erste Idee, weiß ich nicht mehr genau, warum ich es notiert habe. Also am Schluss habe ich den Text geschrieben für einen Greis, einen Rapper, den ich mit ihm auftrete. Und das hat vor 5 Jahren angefangen. Der Jürg Halter, MC Kutti, hat es vermittelt. Hat das Gefühl gehabt, meine Texte haben viel mit Rap zu tun. Und so haben wir es gefunden. Und dann haben wir angefangen, Auftritte zu machen, wo ich Texte gelesen habe. Der Greis hat dann dazu Freestyle gemacht. Also Text improvisiert nach ähnlichem Motiv oder nach Wörtern von mir. Und ich habe umgekehrt bei ihm in sein erstes Album, jetzt ist ja gerade das zweite rausgekommen, ohne ein sehr bemerkenswertes Album übrigens. Ja, in meinem ersten Album hat es Segesser-Geschichten drin, 6 kurze Geschichten von der Familie Segesser. Und dort gibt der Grossvater per Telepathie dem jüngsten Sohn den Auftrag, die ganze Familie abzumurksen. Und das läuft nachher Strophen um Strophen, wird die ganze Familie von unten her abgeschlachtet. Und ich habe dann assoziativ Geschichten dazu geschrieben. Also, ich habe nicht in Geschichte eingegriffen, nicht das übernommen, sondern eigentlich wie meine Geschichten dazu geschrieben. Und die ich immer zu jeder Strophe eine dazu geschrieben habe. Und das ist eben die eine, das ist der Scherlu. Der Scherlu kommt bei ihm vor. Darum heisst er hier auch Scherlu.
Und das mit dieser ganzen Hoffnung nach, dass man früher irgendein indischer Prinz war oder ein ägyptischer Hohepriester oder so, sie bei dem armen Scherlu zunichte gemacht, oder? Die ganze Reinkarnation ist zum Teufel.
Ja, aber man kann sie ja umkehren. Also es ist ja eigentlich eben die Hoffnung, dass es ja, es gibt ja eben ein Leben, es gibt ja eins vorher.
Als
das
Nebel.
Ist ja eigentlich, das ist ja, nein, eben, nein, es gibt ja jetzt ein Leben, es gibt ja diese Chancen. Und mir lenkt das, also mir lenkt die Chance, dass ich einisch kann sein.
So. Ihr habt schon früher als Kind ganz stark befasst mit der Sprache. Ihr habt immer sehr gerne gelesen. Ihr kommt aus einem Elternhaus. Der Vater war Schmied.
Genau.
Und wer hat bei euch Bücher in die Familie gebracht?
Wir sind nicht unbedingt jetzt eine Familie, die Bücher hatte. Aber es war einfach so, dass wir haben Zeitungen, Zeitschriften hatten. Das ist gelesen worden und es war eine grosse Offenheit gegenüber von Büchern. Also, wo wir Kinder Bücher mit heimgenommen haben, das ist auf offene Ohren oder was auch gestossen. Also, es ist begrüßt worden, dass wir gelesen haben und vom ersten Buch an bin ich wie angefixt gewesen. Da habe ich einfach angefangen lesen. Und das erste war Emil und die Detektive, ungefähr in der ersten, zweiten Klasse. Und von da an, ja, da hat es mich gepackt und dann ist weitergelesen worden bis jetzt.
Wie habt ihr die Schmiede aus von eurem Vater mitbekommen? Habt ihr das noch richtig, ein Bild davon, wie das ausgesehen hat?
Ja, selbstverständlich. Also, das war so ein Haus, wo unten ist die Werkstatt war. Oben war die Wohnung, in der wir gewohnt haben, und unten war tatsächlich eine Werkstatt, in der man noch geschmiedet hat. Also, da sind alltag sind da Rosse gekommen, und der Vater hat die Rosse beschlagen. Und ich habe das zum Beispiel wirklich in Erinnerung, wie der Geruch auch, oder mir kommt das, wenn man jemanden Haar verbrennt oder so, dann kommen mir sofort wieder die Rosse zu. Also der Geschmack ist noch da. Und auch einfach so, das Umgehen mit diesen Tieren, das ist mir in starker Erinnerung. Und dann ist es natürlich so gewesen, wo ich dann vielleicht 10, 12 war, oder vielleicht schon vorher, hat es natürlich immer weniger Rosse gehabt. Auch die Bauern haben keine Rösser mehr gehabt, die haben ihre Traktoren gekauft und dann ist das vorbei gewesen. Und hat es aber gleichzeitig, also mein Vater war nicht nur Hufschmied, sondern auch Wagenschmied, Huf- und Wagenschmied. Und das ist aber ganz, die Erinnerung ist ganz weit weg, wo der Wagner vom Dorf mit Holzrädern gekommen ist und nachher der Vater das Wagenrad beschlagen hat. Und dann hat man das ist dann aus der S gekommen, und das Eisen, und das hat man dann auf das Rad gespannt, und das weiss ich einfach noch ganz gut, hat man das mit Wasser abgelöscht. Und das hat dann so gepfuset, und das hat mich dann wahnsinnig beeindruckt, als Kind. Aber da muss ich ganz klein gewesen sein, auch. Ich meine, Gummiräder, die sind jetzt wirklich, die gibt es jetzt schon lange. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht.
Der hat Jahrgang 56, ja. Und eben, wenn ihr das erzählt, hat man das Gefühl, das geht viel weiter zurück. Mhm. Aber das ist eben, da hat euer Vater sicher müssen die Schmiede aufgeben mit der Zeit.
Das war in den 60er Jahren. Er hat sich einfach anders orientiert nachher. Man hat halt sich quasi auf die Bedürfnisse von dieser Kundschaft angepasst, die vorher mit der Ross gekommen ist. Die sind halt nachher mit Landmaschinen gekommen und dann hat er sich um die gekümmert. Und er hat dann auch noch eine Zusatzlehre gemacht, hat nachher so Küchen und Bäder eingerichtet, ist also Sanitärinstallateur dann auch noch geworden. Und dann hat es dann wie einen ganz anderen Beruf gegeben eigentlich daraus.
Wie habt ihr vom Beruf von euren Eltern etwas daheim gemerkt, Guy Kneta?
Also mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Biologin, also naturwissenschaftlich, also das Gespräch über Naturwissenschaft, das hat eine Rolle gespielt, oder dort wie ein Interesse natürlich dort dran. Eine Zeit habe ich Medizin studiert. Also ich habe
aber ist jetzt zum Beispiel der Vater heimgekommen und hat gesagt, oh, jetzt habe ich eine schwierige Patientin in der Praxis. Die müssen wir schnell schon anschauen. Ja. Er schaut, der Vater sitzt da, er ist ganz gespannt, was der Sohn sagt.
Ja, schon, er hat schon Sachen erzählt, ja. Ja.
Hat er das gerne gelöst? Das hätte ich jetzt, glaube ich, sehr gerne zugelöst.
Ich weiß gar nicht. Es ist ja so, ja, jetzt habe ich das Gefühl, es sei besonders diskret gewesen, sondern es ist selbstverständlich gewesen, aber es hat mich auch nicht in dem Sinn, also ich habe ja gewusst, es gibt Schweigepflicht, aber es ist nicht, also es hat mich so nicht besonders interessiert deswegen.
Ihr seid aber das erst im zweiten Gump ein Arzt werden. Zuerst habt ihr ja, seid ihr gerade Theaterwissenschaften studieren zu Wien.
Ja, es war einfach lang, glaube ich, so ein Pendeln zwischen, oder so ein Suchen zwischen mir. Ich habe viel gelesen, ich habe Lieder gemacht als Jugendlicher, bin so über das Liedermachen, bei dieser Liedermacher-Szene drin gewesen. Mir hat das Theater einfach sehr interessieren. Ich wollte eigentlich Theater machen und habe das Gefühl gehabt, ich bin dort drinnen gescheitert, nachdem ich in Wien ein Jahr studiert habe. Und ich habe ein Theaterstück geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, das sei ganz schlecht. Und Und dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich etwas Richtiges machen. Jetzt muss ich eben eine soziale Arbeit machen, muss mich so in die Gesellschaft einbringen. Und dort bin ich immer so ein bisschen dazwischen gestanden. Vielleicht sogar bis heute, auch wenn ich heute glaube, Möglichkeiten habe, das eben im Bereich vom Schreiben und vom Theater zu machen. Aber ich bin jemand, glaube, der sehr aus dem Kollektiv und aus sozialen Kontakten heraus erlebt und aus dem Dialogischen. Also mir hat eigentlich das Spital gut gefallen und auch die Art, wie im Spital gearbeitet wird, hat für mich sehr viel mit Theater zu tun, die Art, wie man einander zuschafft. Ja, nicht, also mehr wie im Theater hinter den Kulissen, also ein Theater, wo auch sehr kollegial funktioniert oder nur als Kollektiv überhaupt funktioniert, wo das eine dem anderen im Idealfall eben in die Hand arbeitet. Also es ist also etwas, was jemand allein nicht zustande bringt, sondern immer in einem
Wenn ihr das sagt mit dem Kollektiv, dann kann man nämlich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ihr habt als Jugendliche eine Ukulele-Band gehabt.
Ja, ich habe mit 13 Jahren Lieder machen, auf Berndeutsch. Warum ich das gemacht habe, weiss ich nicht. Das hat dann sicher auch mit dem Polo Hofer zu tun gehabt, mit der Rumpelstilz. Natürlich mit dem Mani Matter, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Auch Matters haben eine grosse Nähe zu uns bis heute, also nach wie vor. Habe ich auch mit ihnen auch viel zu tun. Aber es ist dann, glaube ich, vor allem der Polo Hofer gewesen, also der Rumpelstilz mit dem Kiosk. Und das war naheliegend gewesen, dass ich anfange. Das erste Lied auf Berndeutsch machen. Und dann habe ich das zeitlich gemacht.
Wie hat das denn, das erste Lied auf Berndeutsch?
Und das war ein Lied über Watergate. Und der Referent hat der Nixon ist jetzt Bächlichkeit, Watergate. Mhm. Ich glaube, dann gar nicht recht gewusst, was Watergate war. Aber es hat mir auch vom Wortklang hat mir das so gefallen, dass ich das auch gemacht habe. Und dann habe ich daraufhin eine kurze englische Phase gehabt. Wo sind wir dann bei Philipp Mahogany Hall? Das hat dann, so wie es heute der Slam gibt, hat es dort die Hutenennis gegeben, wo Menschen im Monat herren können.
Das war eine Veranstaltungsort, weil die Hutenennis war so quasi ein Jekami.
Das war eine Art Jekami, aber unter eben guten Bedingungen. Also es hat ein Publikum gehabt, das kam, einfach, das offen war. Man hatte eine sehr gute Tonanlage gehabt. Und wir konnten drei Lieder spielen. Und, also es war sehr direkt gewesen, eben ähnlich wie beim Slam, dass man wie gewisse Gegebenheiten hat und da drinnen etwas machen kann. Und
Slam muss man sagen, das ist für Rapper, wo man einfach drauf los kann.
Nein, es ist nicht Rapper. Slam ist eigentlich eine Literaturform. Also es ist eigentlich ein literarischer Wettbewerb. Man hat die Möglichkeit, 6 oder 8 Minuten Text zu lesen von einem Publikum und das steht eine Art in einem Wettbewerbsverhältnis.
Gut, dann machen wir dort Klammern wieder zu. Und dann seid ihr nachher dort an diesen Jekamis in der Mahogany Hall hier in Bern. Eigentlich immer noch mit dieser Ukulele.
Nein, dann war es nicht Gitarre. Ich bin dann auf Gitarren umgestiegen. Und dort habe ich eben 2-3 Mal englische Lieder gebracht. Und dort hat mir mal jemand in der Bandgarderobe hinter einfach so ins Gewissen geredet und gesagt, das soll ich einfach nicht machen. Ich soll da nicht die englischen Lieder kommen. Ich soll doch Berndeutsch machen, wie der Urs Hostetler. Und das hat natürlich sehr geklingelt, weil der Urs Hostetler war für mich ein grosses Vorbild gewesen. Und von dann habe ich mich dann auch wieder entschieden, Mundart zu machen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist lächerlich. Ich spiele einfach ein Publikum von 20 Leuten, die kommen für ein Fest oder, und dann spielt man dort. Warum soll ich denen englische Lieder vorspielen? Und das, ich denke, von dort her, von dieser Erfahrung, das ist bis heute. Ich habe kein Interesse, Stücke zu schreiben, die ich meinem deutschen Verlag gebe. Den habe ich mittlerweile, also wenn meine Stücke auf Deutsch übersetzt werden. Aber ich schicke denen nicht ein Stück, das sie von Bremen bis Konstanz anbieten. Da erfahre ich nichts, da habe ich nichts davon. Da schreibe ich lieber, wie es jetzt ist, entweder für eine Gruppe, wo ich eng mit ihnen verbunden bin, oder für das Theater Basel, oder für das Neumarkt-Theater, oder wo Leute sind, wo ich weiss, die interessiert und die wissen, mit dem umzugehen. Und das ist, ich kenne die Städte, also für eine Stadt, die ich nicht kenne, irgendein Stück zu schreiben, das ist mir einfach absurd.
Frau Christa, da können wir direkt neidisch werden, wenn man Guy Kneta zuhört. Er schreibt wirklich für ein Publikum, wo er weiss ungefähr, wer dort oder dahinter ist. Die publizieren und dann hat man keine Ahnung, wer das liest oder ob
das... Ob es überhaupt jemand lese. Also das ist tatsächlich so, dass bei Fachliteratur muss man annehmen, dass das zum Teil ganz wenige sind, die das lesen. Nur das weiss man dann, wer das ist. Das kann man absetzen. Weil wir können die Gruppe von Leuten, die sich mit ähnlichen Sachen beschäftigen, und dann weiss man genau die und die werden das jetzt lesen. Von dem her ist das etwa abzuschätzen. Aber es ist natürlich schon eine traurige Sache. Also da hat man halt ganz kleine Auflagen nachher und das ist ganz anders als beim Herrn Kneta.
Was hat euch denn so der Ermu reingenommen, dass ihr nachher nach der Kante oder nach dem Gimmer anfangen Germanistik zu studieren?
Das ist natürlich schon das Lesen gewesen. Oder ich habe in der Schule sehr gerne Deutsch gehabt. Alles, was mit Deutsch zu tun hatte. Ich habe gerne gelesen, ich habe auch gerne geschrieben. Und nachher, dann probiert man es mal mit Germanistik. Steigt in die Germanistik ein und merkt nachher, aha, die beschäftigt man sich ja eben wirklich ja mit Literatur, aber eben auch mit der Sprache. Und dort hat es mir, als ich gesehen habe, was man mit dem machen kann, was für Fragestellungen es gibt, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, das ist es genau. Und sicher hat es immer auch noch ein bisschen mit dem zu tun, wer denn etwas vermittelt. Also bei mir ist das wichtig, dass ich auch die Professoren, die für das Fach gestanden sind, die haben mich auch überzeugt. Und so ist das gekommen.
Es gibt ja viele Germanisten, die gar nicht mehr lesen, weil sie einfach nicht mehr in einen Roman hineinschauen können, weil sie dann immer analysieren müssen.
Ja. Da bin ich natürlich feiner aus. Weil ich ja mich nicht mit Literatur beschäftige, sondern mit der Sprache, kann ich jetzt einfach ganz unbefangen Literatur lesen. Die muss ich auch nicht analysieren, die kann ich einfach geniessen. Zum Beispiel mit dem Pietos von Herrn Knitta.
Ihr habt das gelesen in diesem Fall?
Ja, mit grosser Begeisterung.
Was sagt ihr jetzt, was jetzt von eurem Fach her, was sagt ihr darüber?
Eben, jetzt einfach nicht als Fachfrau für Literatur, sondern ja, vielleicht eher als germanistische Linguistin, finde ich es einfach absolut faszinierend, dass der Herr Knitta einfach eine Sprache schreibt, wie man sie heute redet. Also nicht irgendetwas rückwärts gewandt, sondern da drinnen kann ich da höre ich Leute, wie sie einfach heute reden. Und jetzt bei dem Roman oder dieser Erzählung speziell, also die hat mich effektiv fasziniert. Auch dort drinnen wird geschildert, wie Leute Geschichten erzählen. Es ist so eine Geschichtenverzählkonstellation. Es geht um einen Reiseleiter und das ist so ein Relais. Und über den kommen so Geschichten rein. Und jetzt die Konstellation vom Geschichten erzählen, die gibt es ja ganz viel in der Literatur. Das ist uralt, dass man Literatur so macht. Es sind irgendwie Leute in einem Garten und die fangen an, Geschichten zu erzählen. Und nachher, wenn man in die Geschichten hineingeht, also in der Literatur ist das meistens so, dann vergisst man, dass ja eigentlich die Geschichte jemand erzählt. Erst nachher, irgend so ganz am Schluss, merkt man, dann kommt wieder die Rahmenhandlung, aha, ja, das hat ja jetzt die Geschichte, die jetzt jemand erzählt. Und bei der Geschichte, zumindest im Pietos, da kommt man einfach nicht drum herum. Auch das ist alles zusammen einfach im Konjunktiv geschrieben. Er siege und heige und wo sein einfach bei jedem Satz ist sein bewusst, da, das ist vermittelt, da erzählt jemand etwas. Und das ist ein bisschen sperrig auf eine Art, aber es ist absolut reizvoll, dass man eben, mir ist sich immer bewusst, das ist etwas, wo eben da erzählt jemand etwas in jemand anderem. Und das ist ganz raffiniert gemacht, finde ich.
Und das Interessante ist ja, dass bei dem Zmitz im Gehet eben über den Reiseleiter und was der alles erlebt und was für Leute er trifft und eben was die alles erzählen, dann liest man und Zmitz im Buch ist fertig. Und nachher merkt man dort, von dort an sind die Seiten auf dem Kopf und nachher treibt man das Buch um und dann heisst es auf der Rückseite mitten im Nirgendwo und dann gibt es die ganze Geschichte noch auf Hochdeutsch. Hat er denn die auch geschrieben? Die Kneta?
Nein, ich habe einen Übersetzer, das hat angefangen mit dem Stück Ursle. Wo in der Schweiz ist gespielt worden und irgendwie ist das in Deutschland diskutiert worden bei einem Festival und dann ist ein Freund von mir, der dann noch Beleuchter war, in Esslingen, an der Landesbühne, wo ich Dramaturg war, habe ihn dort wieder getroffen und er hat viel aus dem Holländischen übersetzt, also er kann eigentlich gar nicht Schweizer Mundarten, sondern er hat viel aus dem Holländischen und aus dem Englischen übersetzt und er hat gesagt, ich soll ihm mal den Text geben und er hat den auf Deutsch übersetzt, ist mittlerweile viel gespielt, das Stück. Und dann haben wir das angefangen mit der Prosa. Ich habe ihm einfach die Sachen geschickt oder gemailt und er hat sie übersetzt. Zum Teil schon während der Entstehung und nachher. Und da gibt es, weil er eben nicht Mundart hatte, jetzt zum Teil schöne Missverständnisse gegeben, die ich zum Teil dann wieder zurückgenommen habe ins Berndeutsche, wo ich extra die Missverständnisse übernommen habe. Oder Sachen, die man nachher eben korrigiert, die man zusammen bespricht. Und was der Vorteil davon ist, dass er es eben ganz oral übersetzt. Er tut ganz stark vom Klanglichen, sucht er wie fast deutsche Entsprechungen dafür.
Und wieso hättet ihr das nicht auf Hochdeutsch übersetzen? Ihr könnt ja Hochdeutsch.
Weil ich eben glaube, es ist ein anderer Vorgang. Mir geht es stark um die Mündlichkeit und wie funktioniert eine gesprochene Sprache. Und wenn ich Hochdeutsch rede, ist es immer eine Übersetzung. Ich tue immer eigentlich, und ich werde dort ein bisschen zu wenig, obwohl ich ein paar Jahre in Deutschland und Österreich gelebt habe, ich habe zu wenig Gefühl, für zu sagen, das ist jetzt wie eine gesprochene deutsche Sprache, sondern es ist immer eben eine Schriftsprache. Es ist immer ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu formell. Es hat nie die Verspieltheit oder Lebigkeit, die es in der Mundart hat. Und ich arbeite ja viel hin und her. Ich tue viele Sachen deutsch skizzieren und nachher in die Mundart übertragen. Und nachher, wenn ich sie in die Mundart übertragen oder umschreibe, nimmt das andere Wege, dann geht es anderen Orten durch, weil ich plötzlich Leute hören reden. Und weil einfach die gesprochene Sprache sich verselbstständigen und in andere Bereiche plötzlich hineinnimmt, wo nachher vielleicht der Rahmen oder das Zurechtlegt oder das Ausdenkte verlässt. Und das ist das, was mich beim Schreiben natürlich interessiert. Mich interessiert nicht, etwas zu beweisen, was ich am Anfang weiss, sondern es ist eigentlich die Erfahrung, was passiert, wenn ich mich mit etwas befasse, wenn ich mich mit Sprache befasse, wo führt das her und wo kehren sich vielleicht Sachen sogar plötzlich gegen mich selber.
Das verstehe ich nicht. Wieso?
Ja, bei diesem Ursel-Stück beispielsweise habe ich mir dann, das ist dann daraus herausgekommen, dass es eine Art, eigentlich es ist eine Todesverarbeitung war. Ich habe dann eine Geschichte geschrieben über einen Tod, den ich sehr nacherlebt habe. Und dort hat plötzlich so eine Kinderstimme anfangen reden und ich habe das wie bei dem weitergegangen und dort ist im Schreiben etwas passiert, das eigentlich das Thema behandelt heute, also es ist die Geschichte von einem Mädchen, die erzählt, dass sie ist geboren wurde, nachdem ihr Bruder gestorben ist. Ihr dreijähriger Bruder ist aus dem Fenster gefallen und sie ist nachher mit dem gleichen Namen, der hat Urs geheißen, sie heisst Ursel, einfach kurz nachher geboren worden und die Eltern tragen den Tod vom Sohn eigentlich die ganze Zeit mit. Das ist eigentlich immer Thema und die hat gar keine Chance, gegen den übermächtigen Tod von dem Sohn anzugehen. Dort ist auch interessant bei der heute, also dass eben Erwachsene sehr stark auf den Tod reagieren und Kind, das ist ein Kinderstück, sehr stark auf das Konkurrenzverhältnis. Und dort habe ich gemerkt, während dem Schreiben, dass ich eigentlich die eigene Verhärtung mit so einem, im Umgang mit so einem Tod thematisiere. Also dass eigentlich dort eine Figur fährt anfangen reden und eigentlich die Verhärtung thematisiert und aufbricht. Und das ist etwas, was wirklich nur aus dem Schreibprozess heraus ist gekommen, über dem kindlichen Nachgehen, dass sich plötzlich eine Stimme sich dort lösen und wehren gegen das, wo man selber gefährdet ist davor, dass man eben so etwas betoniert oder vor sich herträgt oder Lebensstrategien ausdenkt, aus so einer schwierigen Erfahrung heraus.
Ihr seid ja in einem ganz anderen Feld eigentlich. Eben so, wenn ihr das so gehört vom Guy Knetta, wo er wirklich auch aus sich raus, manchmal auch die Texte auch viel mit dem zu tun hat, was ihr selber erlebt oder denkt oder von euren Gefühl her, und das könnt ihr in eine Kunstform bringen, Guy Knetta, ist bei euch ja etwas anderes. Das passiert eigentlich außerhalb. Und ihr seid dran, einen Sprachatlas auf die Beine zu stellen, was in einer sehr akademischen Art schon gibt. Und ihr wollt das eigentlich für viele Leute zugänglich machen.
Ja, es gibt einen wissenschaftlichen Sprachatlas, genau. Der hat 1500 Karten. Und in diesem Sprachatlas kann man nachschauen, welche dialektalen Unterschiede es in der Schweiz gibt. Aber das ist ein Kartenwerk. Erstens ist es wahnsinnig teuer, wenn man das kauft. Das sind 8 Bände. Und zweitens ist es so gemacht, dass man eigentlich fast nicht mit dem Atlas umgehen kann, wenn man nicht vom Fach ist, wenn man nicht Germanistik studiert hat. Aber drin hat es einfach Karten und Daten, die ich und eine Kollegin von Zürich, wir haben das Gefühl, das sind Karten, die drin einfach die Leute interessieren. Und die sollte man zugänglich machen in einem breiten Publikum. Und wir haben jetzt ein Projekt, dass wir aus diesen 1500 Karten 150 auswählen, die in einer Art darstellen, dass wirklich alle, die Interesse haben, die Karten können anschauen können, Kommentare lesen dazu.
Aber was erfahre ich denn auf einer Karte? Was steht denn auf dieser Karte?
Also auf dieser Karte, also jetzt gibt es zum Beispiel eine Karte über das Heubeere, die Heidelbeere. Und dann hat man eine Schweizer Karte, also eine Karte von der Deutschschweiz, und nachher sind die Regionen eingezeichnet und dort steht, in dieser Region sagt man im Heubeere so und hier so und hier so. Und nebendran ist eine Geschichte ist ein Kommentar zum Heubeere, was das überhaupt für eine Frucht ist, für was man die gebraucht hat, wie man die konserviert hat, nachher woher das Wort kommt, was für eine Etymologie das Wort hat.
Ja. Habt ihr ein Beispiel? Könnt ihr mit uns einen kleinen Test machen, ob wir die Sprache verstehen, irgendwie, wie man, ich weiß auch nicht was, eben dem Heubeere oder so irgendwo sagt? Habt ihr etwas mitgebracht?
Also sie hat mir ja den Auftrag gegeben, dass ich etwas mitnehme.
Und
ich habe jetzt einmal... Nein, ich habe mal ein Wort habe ich einmal mitgenommen.
Gut.
Ein Wort.
Es geht an Guy Knetta, ist das gut?
Genau.
Dahinter alleine.
Gut. Also bei dem... Wir haben uns jetzt müssen Rechenschaft geben, was wollen wir denn überhaupt für die Karten nehmen in den volkstümlichen Sprachatlas, was kommt da in Frage? Und dann habe ich auch in die 1500 Karten durchgeblättert und dann kommen dem ja selber dann auch ganz viele Erinnerungen auf. Aha, ja, und da ist mir in mir entgegengesprungen das Wort Wängerli. Das Wängerli.
Was könnte es sein? Nach was? Eben, das ist lautmalerisch. Wängerli.
Ein Wängerli.
Ich denke an Wängen als erstes natürlich.
Aber. Ein kleiner Bub aus Wängen vielleicht.
Könnte sein.
Mhm. Das Gute sein, also hängen.
Mhm. Also für mich ist das ein Erinnerungswort. Das brauche ich nie. Und in meiner Umgebung braucht das auch niemand mehr.
Wir müssen schnell fragen, da in dem Saal weiss jemand, was ein Wängerli ist.
Das ist aber nicht ganz erstaunlich, dass das niemand weiss. Das ist eines der ganz wenigen Wörter, die es nur im Kanton Luzern gibt. Und aber im Kanton Luzern nicht an allen Orten. Also nur so im nördlichen Teil des Kantons und dann geht es noch ein bisschen Sendlibuch.
Euer Bruder sitzt da, er hängt euch quasi an den Lippen, Frau Christen. Wenn wir ihn schnell fragen, ein Wängerli, Herr Christen, gar nicht, auch nicht.
Gut. Es ist auch in unserer Gegend, wo wir aufgewachsen sind, ist das einmal aktuell gewesen. Ich sage eben Erinnerungswort, unsere Nachbarin hat das Wort gebraucht. Das ist mir nachher, als ich die Karte gesehen habe, ist mir das gerade wieder eingefallen. Ja genau, das Wort kenne ich doch. Das Wängerli, das ist ein Kopfküssi. Und zwar hat man früher zwei Kopfküssi gehabt. Ein grosses, ein rechteckiges und darauf hat man ein quadratisches, kleineres gelegt. Das hatte so ein Bezug gehabt, wo manchmal noch ein bisschen verziert war, vielleicht mit Holzsaum rundherum. Das ist das Wängerli. Also von Wangen.
Mhm. Das werde ich nie mehr vergessen. Genau.
Und jetzt eben, das ist ein Erinnerungswort, das kann man jetzt auch nicht irgendwie reanimieren oder so. Und das ist mit dem Atlas so gar nicht gedacht. Der Atlas ist eine Art wie ein Museum, wo man kann, statt dass man durch ein Museum durchläuft, tut man durchblättern und kann jetzt eben zum Beispiel, gerade mit so einem Wängerli, kommt ja die Erinnerung wieder auf. Eben, wie hat man eigentlich früher gebettet? Wie hat das eigentlich ausgesehen? Und es hat eher eben einen musealen Wert. Man erfährt etwas über Geschichte. Das ist jetzt könnte das so ein bisschen tönen, wie dass ich würde so in alten Wörtern nachspringen und mich für das vor allem würde erwärmen. Ich finde das tatsächlich interessant. Aber das andere eben einfach auch, wie das jetzt aussieht, wie jetzt Leute reden, wie das eben möglich ist, dass wir heute über alles, was wir wollen, im Dialekt reden können. Da muss man den Dialekt anpassen und verändern. Und das finde ich ebenso faszinierend wie das Wängerli.
Wenn ihr jetzt das so betont, hättet ihr viel mit Leuten zu tun, die so rückwärts gerichtet sind, die das eigentlich quasi die alten Wörter immer noch bewahren oder das so sehr bedauern, oder, dass das alles vorbeigeht?
Wenn man natürlich sagt, man sollte sich mit Dialekt beschäftigen, dann kommt natürlich sofort das Bild, aha, das ist jetzt eine, die tut so mit dem Sommervogelnetz, geht jetzt die so alte, die sammelt jetzt irgendwie alte Wörter. Und ich kann durchaus, ich kann dem etwas abgewinnen, ich habe Freude an dem, aber die Disziplin, die sich mit Dialekt beschäftigt, die schaut eben nicht nur zurück, sondern die schaut tatsächlich auch für sie, respektive die schaut auch das an, was jetzt im Moment passiert.
Also Jugendsprache zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Sondern ihr dort zu denen, die sich auch so furchtbar empören, dass die Jungen so grusig reden?
Nein, ich untersuche es, ich empöre mich nicht, ich schaue es einfach einmal an. Das gehört genau auch zu den Sachen, die mich interessieren. Bei uns gibt es ja eine Jugendsprache, wie es in Deutschland auch gibt, bei uns gibt es sie einfach innerhalb des Dialekts. Und da gibt es dialektologisch eben noch ganz etwas Interessantes, dass ich habe mal geschaut, wie junge Leute verstärken in der Sprache. Und das können wir alle, die sagen mega und cool und geil. Und ich habe probiert, in diesen Wörtern mal nachzugehen. Welche brauchen sie denn, um so etwas zu verstärken? Und nachher in einer Schulklasse im Kanton Uri ist plötzlich aufgetaucht, dass die mir gesagt haben, sie dürfen sagen, Umer. Und ich dachte, Umer? Und dann habe ich das nachgeschaut. Und dann ist das tatsächlich eigentlich ein Wort, das ich auch sagen würde, das ist Zuri. Wahrscheinlich ein Erinnerungswort gewesen, das gar niemand mehr gebraucht hat. Und die Jungen nennen das jetzt quasi ihre Jugendsprache hin und brauchen das neben mega und cool, braucht man jetzt einfach noch mehr. Also die tun wie so, die machen das so, tun recyclieren. Recycling von irgendwie Wörtern, die sie spannend finden. Und das muss nicht nur Englisch sein, das kann durchaus plötzlich etwas im Dialekt sein, das die toll finden. Und dann wird es übernommen. Nachher lassen sie es wahrscheinlich wieder fallen und dann kommt wieder etwas Neues.
Frau Christen, wenn ihr bei euren Studenten und Studentinnen Vorlesungen habt über Jugendsprache, ist denn die Jugendsprache auf der Gasse nicht längstens schon an einem anderen Ort?
Das ist natürlich gerade spannend, oder das ist das Wesen dieser Sprache. Dass sie natürlich die lebt davon, dass immer wieder etwas Neues dazukommt. Wenn das alle davon können, was die Jungen sagen, oder schon die Grossen und Erwachsenen und die Alten das davon brauchen, dann ist der Reiz vorbei. Das lebt genau davon, dass man das immer gerade auswechselt. Also, man hechtet immer hinten an.
Was hat man bei euch gesagt, Gignetta? Ihr habt Jahrgang 1965, als ihr so 13, 14 war, in der Ukulele-Band. Was hat man denn für einen? Jetzt ein Mega hat man noch nicht gesagt, cool hat man nicht gesagt.
Huren, so, das war es. Aber das ist eben auch ein altes Wort, das ist auch interessant. Das hat mit Huren gar nichts zu tun, sondern das ist eben ein altes, rezykliertes Wort.
Ich möchte noch schnell auf etwas zu reden kommen, was mir sehr Eindruck hat gemacht bei eurer Band, die ihr hattet mit diesen Liedern. Und zwar, ihr habt zwei oder drei ganz wüste Auftritte gehabt, was euch mit der Zeit vergällt hat, überhaupt noch aufzutreten.
Das war aber später. Das war ja nachher so mit 19, eigentlich am Schluss der Schule, sind wir so in den Liedermacherkreisen drin gewesen. Es hat dann eine Gruppe, also eigentlich einen Zusammenschluss von den Schweizer Liedermacher, die dann eine Genossenschaft gegründet, die heisst Fata Morgana. Hängt heute mit dem Drachennest zu Bern zusammen, oder es gibt auch noch andere Spielläden in der Schweiz, also, wo nachher eben daraus heraus eigentlich einen Spielverlag entwickelt hat. Aber das ist dann haben sich die Liedermacher zusammengeschlossen, weil es keinen eigentlichen Ort mehr gegeben hat, es hat keinen Verlag mehr gegeben, und man hat dann einen eigenen Verlag wollen machen und sich gegenseitig als Konzert mitnehmen, dass man gegenseitig die Platten, eigentlich an den Konzert, die Platten von den Kollegen verkauft hat. Und wir haben auch so Konzerte gemacht miteinander. Und ja, wir waren dort so drin, wir hatten dort mal einen Auftritt gehabt, in der Roten Fabrik, wo kaum jemand kam. Ich glaube, wir hatten fünf Leute gehabt. Und es waren drei oder fünf Gruppen, die zusammen dort in dieser Fabrik waren.
Fünf Leute.
Und dann waren es fünf Leute und dann haben wir gesagt, ja, aber dann gehen wir jetzt von der Bühne runter. Es war eine grosse Anlage und so, alles bereit. Und dann ist man oben runtergekommen. Und jetzt so untereinander einfach gesagt, ja, jetzt machen wir das Konzert, jetzt spielen wir nicht das. Und dann ist während dem Auftritt eben jemand, das ist ja so in den auslaufenden 80er Jahren, ist dort eine Frau reingekommen und hat während dem Auftritt gesagt, ja, sie will gerne schnell unterbrechen, und hat uns allen ein Kerzchen in die Hand gedrückt und gesagt, wir denken jetzt alle daran denken, ihre Freundin hat sich vor einem Jahr da aussen angezündet. Und dann haben wir alle das Kerzchen in der Hand gehabt und als sie nachher gegangen ist, haben wir das Kerzchen wieder abgelöscht und dann hat man natürlich nicht mehr spielen können. Dann war es ganz schwierig gewesen, so wieder aus diesem Konzert rauszukommen. Aber es hat jetzt eigentlich nichts mit dem Konzert zu tun, sondern es hat, glaube ich, viel mehr mit dem Ort zu tun gehabt und natürlich, man kommt einfach in alle möglichen Situationen rein.
Das passiert euch jetzt im Theater nicht mehr.
Doch, Theater spielt unter allen Bedingungen, natürlich. Oder auch bei Lesungen. Also, man trifft alles an. Und das ist ja irgendwie auch das Interessante, dass man in so vielen Orten herkommt, über und mit Kultur oder mit dem, was wir machen.
Ich habe über euch ein bisschen nachgelesen und da habe ich gesehen, dass genau vor 20 Jahren, am 22. November 1987, geht ihr hier, wir sind ja hier im Foyer vom Stadttheater Bern, und da quasi ein paar Meter weiter hinten ist der Grosssaal vom Stadttheater und dort auf der Bühne habt ihr mit eurem ersten Stück Premiere gehabt, die mutige Kathrin. Ihr seid dann blutjung gewesen.
22, ja, bin ich gewesen. Für mich war das Stadttheater Bern schon der Ort, wo ich dann herkam. Peter Borchardt war dann Schauspieldirektor, Beatrix Bühler war hier Regisseurin und sie sind für mich ganz wichtig geworden. Also, sie haben mich dort sehr aufgefangen, haben mich auch als junger Hospitant und Regieassistent sofort zu sich genommen, haben mit mir gearbeitet, haben mich ernst genommen. Wir haben miteinander nachher das «Alle wir leben» weitergezogen, das Theaterfestival zu Bern, das es heute immer noch gibt, wo wir es dann eben losgelöst haben vom Stadttheater.
Und den Moment mögt ihr euch besinnen, vor 20 Jahren, wo ihr seid ja näher auf die Bühne gerufen worden, sicher?
Nein, ich habe sogar eben mitgespielt in diesem Stück. Also, es war eine Bearbeitung, es war dann das traditionelle Kindermärchen, das wir aber ganz anders haben gemacht. Also, wir haben sie zwei Grimms-Märchen, eine Vorlage vom Heidelberger Kinder- und Jugendtheater, die wir ganz frei bearbeitet haben, also mir hat die Fassung nicht gefallen und ich habe es nachher einfach sehr umschreiben und habe es mit der Beatrix Bühler zusammen, eigentlich eine kollektive Autorenschaft, wo wir das Stück neu geschrieben haben. Und ich habe dort mitgespielt als Musiker, ich bin auch mit auf der Bühne gewesen und habe dort ein Instrument gespielt, das ich selber gebaut habe, eine Glasharmonika. Und habe dort eigentlich alle Vorstellungen gesehen. Und das war für mich natürlich irrsinnig, dass man an einer grossen Bühne 20 Vorstellungen von einem Stück, also von Text, sieht, die man selber geschrieben hat und vorher die ganze Probezeit. Das ist, denke ich, einer von den Das war ein wichtiger Lehreffekt.
Wie seid ihr denn an das Stadttheater gekommen? Also wir wissen, ihr habt Theaterwissenschaften gemacht in Wien. Dort habt ihr irgendwie genug gehabt. Ihr wolltet Arzt werden. Dort ist es dann irgendwie auch nicht wirklich weitergegangen. Und dann seid ihr beim Stadttheater.
Ich habe einfach das Gefühl, ich muss ins Theater. Ich kann nichts anderes. Und dann bin ich auf Basel, ans Theater Basel.
Also ich kann nichts anderes?
Habe ich den Eindruck gehabt. Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin zu nichts anderem brauchbar. Ich muss ins Theater. Und bin ans Theater Basel und habe gesagt, ich muss zum Theater. Und ich habe ein Gespräch mit dem Dramaturg und der hat gesagt, ich soll zuerst mit einem kleineren Theater probieren.
Aber dann bin ich zurück auf Bern und bin bei dem Stadttheater Basel, seid ihr klingeln an der Loge und gesagt, grüße ich, ich will zum Theater.
Nein, ich habe gesagt, ich will gerne mit dem Dramaturg reden. Und dann habe ich einen Tag auf den Dramaturg gewartet und dann ist dann gegen Abend ist in die Kantine und er gesagt, ich soll raufkommen ins Büro. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er mich so ein bisschen schmunzelnd angeschaut und er gesagt, ja, das verstehe ich. Und er schaut, was er machen kann. Und so ist es dann gekommen. Ich konnte relativ gleich hier können anfangen. Also, ich bin dann auch hierher und dann ist Therese Schudl Sekretärin von Peter Borchardt. Und die hat einfach gesagt, ja, wir haben in 9 Tagen haben wir Produktion, du kannst dann mal als Hospitant dazukommen. Und er hat jetzt keinen Regieassistent gegeben. Und dann ist das sofort reingekommen und hat halt einfach gearbeitet.
Und hat er wahnsinnig Glück gehabt, weil es wollen ja sonst so viele Leute zum Theater.
Ich glaube eben, dass das Theater immer noch so funktioniert. Also wenn jemand das wirklich will, dann hat er die Möglichkeiten. Ich glaube, das Theater so geschlossen, dass es häufig scheint, wie jemand das will, dann kann man das durchbrechen. Und es gibt wirklich viel Sehnsucht nach Lebigkeit.
Was hat eigentlich eure Eltern gesagt? Eben, euer Vater war Arzt, die Mutter Biologin und der Sohn mit 22 stürmt ins Theater.
Sie haben das unterstützt. Und das ist, im Nachhinein denke ich, es ist sehr erstaunlich, aber sie haben es eigentlich einfach immer unterstützt.
Für euch war der Weg klar, dass ihr an der Uni bleibt?
Das war überhaupt nicht klar. Das kann gar nicht klar sein, weil man kann quasi das Ziel wegen dem nicht anstreben, weil es hat viel zu wenig Stellen. Also man muss sich schon andere Optionen offen behalten. Und als ich anfing zu studieren, habe ich gedacht, Lehrerin nicht unbedingt. Ich will nicht unbedingt Deutschlehrerin werden. Das ist bei ganz vielen, die Germanistik studieren, ist das eigentlich der Beruf, der nachher kommt. Radio wäre eben auch noch etwas gewesen. Mhm. Zum Radio wäre ich sehr gerne gegangen, das wäre so eine Möglichkeit
gewesen. Das begreife ich gut.
In die Medien, ja, wäre ich ins Radio, ja. Das Radio ist gut gewesen, das wäre in Frage gekommen. Aber nachher hat sich eine Möglichkeit gegeben, als ich das Studium abgeschlossen habe, ist mir eine Assistenzstelle angeboten worden. Und da hatte ich schon so ein bisschen Blutgeschmack gehabt, also von der germanistische Linguistik und dann war das absolut ideal gewesen. Da konnte ich nachher eine DIS schreiben, ich konnte auch ins Ausland. Ja, da hat das so seinen Weg genommen. Aber wenn man wirklich jetzt einfach mit 20 Jahren an die Uni kommt und sich sagt, und da will ich jetzt nicht mehr, zu dem Gebäude aus, will ich jetzt nicht mehr, das geht wahrscheinlich nicht.
Also ist ohne Zufall das ist, auch ein bisschen Glück dabei, dass man dann wirklich genau auf so einen Professorenposten
kommt. Das klappt, genau. Ja.
Wir nehmen das Wunder heute am Nachmittag. Was denkt ihr, Helene Christa, macht der Guy Kneta heute am Nachmittag?
Ich könnte mir vorstellen, dass er heute Nachmittag mit seinen Kindern vielleicht spazieren geht, irgendwie für rausgeht. Spazieren, spielen, irgendetwas für raus mit den Kindern, stelle ich mir vor.
Wenn das noch nicht überlegt, wahrscheinlich fahren wir einfach mal zurück auf Basel. Das wird das Hauptsächliche sein. Mhm. Vielleicht gehen wir das schon noch raus.
Mhm. Was macht Frau Christa heute am Nachmittag?
Ich nehme an, dass sie etwas in der Familie macht oder daheim macht.
Etwas in der Familie, etwas daheim, Frau Christa?
Ich muss natürlich wie der Herr Kneta auch wieder zurückfahren auf Luzern. Das ist schon ziemlich viel Zeit weg. Und das Voraussen, was ich vorher gesagt habe, das ist offenbar etwas, das hat mehr mit mir zu tun. Ich möchte sicher gerne noch ein bisschen voraussen, noch ein bisschen laufen, einen Spaziergang machen. Und am Sonntag oben, das ist so ein Ritual, gibt es wahrscheinlich eine Sauna, dass man sich so richtig einwärmen kann für die nächste Woche.
Und ich weiss, was ihr nachher macht, und dann legt ihr euch nachher auf das Wängerli.
Dann lege ich mich aufs Wängerli, genau.
Merci vielmals, Guy Kneta. Herzlichen Dank, Helene Christen. Seid ihr da jetzt persönlich auch allen? Wünsche ich ganz einen schönen Sonntag an dir miteinander.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.